Hallöchen, willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute wieder alleine. Und ja, es geht um die Rentenreform, die GKV-Reform. Na, wir haben ja dieses Jahr auch schon über das Altersvorsorgedepot gesprochen. Also gefühlt hat man in den letzten Wochen alles gleichzeitig gehört. Und das lag nicht an eurer Verwirrung. Es sind wirklich drei riesige Reformen, die 2026 parallel durch Gesetzgebungsverfahren laufen. Ich drüpple sie heute einzeln auf mit Beispielen und was das konkret für euer Portemonnaie bedeutet. Und ja, ich bin ja selbst auch selbstständig, deswegen gehe ich auch auf jeden Fall nochmal darauf ein, was sich da für uns Selbstständige ändert. Ja, alle drei Reformen laufen auf denselben Kern hinaus. Der Staat merkt, dass er sich das heutige System nicht mehr leisten kann, so wie es ist, und ja, verteilt deshalb Lasten neu, während er gleichzeitig mehr Verantwortung und ja, Richtung private, kapitalgedeckte Vorsorge schiebt. Na, also ich weiß selber auch noch nicht genau, was ich alles davon halten soll. Also wir sprechen da heute in der Folge drüber, aber wenigstens tut sich was, weil wie gesagt, ich glaube, es kommt für uns alle überhaupt nicht überraschend, dass da was getan werden muss. Und irgendeiner muss da jetzt mal anfangen, und das ist einfach die jetzige Regierung. Und ich versuche das alles so sachlich wie möglich darzustellen, aber es natürlich auch für euch einzuordnen. Ja, deswegen würde ich mal sagen, let's go! So, also starten wir mal mit dem großen Teil der Rentenreform. Herbst der Reform hat der Merz das ja genannt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon eigentlich letztes Jahr der Herbst war, aber egal, besser spät als nie. Jetzt kommt der Herbst der Reformen und starten wir da mal rein. Die Alterssicherungskommission hat am 23. Juni 2026 ihren Bericht abgegeben. 33 Empfehlungen. Die Koalition will sie größtenteils auch umsetzen und das Gesetz soll bis Ende 26 stehen. Der Grund, warum das gerade jetzt so dringend wird, lässt sich an einer Zahl festmachen. Ohne Reform würde der Rentenbeitragssatz bis 2040 von aktuell 18,6% auf 21,1% steigen. Das ist jetzt, wie viel man monatlich zahlen muss. Also wenn man jetzt Selbstständige ein Bruttogehalt hat, ne, 5.000 Euro brutto, abzüglich von Kosten, also das, was zu versteuern ist, wären auf die 5.000 wären aktuell 18,6%, die man zahlen müsste in die deutsche Rentenversicherung, und dann halt zukünftig, wenn da jetzt keine Reform kommt, 21,1%. So. Bei Angestellten wird das ja noch geteilt mit dem Arbeitgeber, ne? Das heißt, 9,3% wird dann vom Arbeitgeber aktuell bezahlt und 9,3% dann der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin selbst. Und das wäre dann auch gegebenenfalls würde sich das erhöhen. Und gleichzeitig würde das Rentenniveau von 48 auf 46,4% sinken. Ja, eigentlich waren die Prognosen schon, dass man eigentlich ab 2035 nur rund 43% vom letzten Netto bekommt. Und jetzt, laut den Zahlen, wäre das aber jetzt, wenn man nichts machen würde, würde es auf 46,4% sinken. Naja, hört man auch manchmal unterschiedliche Zahlen, aber das ist ja letztendlich alles so eine Range, ja, ob jetzt 43 oder 46. Ich glaube, das Problem der deutschen Rentenversicherung ist klar. Also so oder so schaffen wir es nicht, mehr als 50% von dem Netto, was man gewohnt ist, von der deutschen Rentenversicherung zu bekommen. Also es bleibt weiterhin so, dass 50% einfach deines Nettos fehlen und du dir da trotzdem, trotz was wir jetzt alles vorlesen, musst dich trotzdem drum kümmern, ne? Also es geht ja wenigstens in die richtige Richtung, das, was geändert wird, dass Optimierungen und Lösungen vorgeschlagen werden. Aber wir werden heute auch merken, es löst das grundsätzliche Problem ja dann nicht 100%. Ne? So, aber ich werde jetzt mal auf die sechs wesentlichen Punkte eingehen. Ne? Auch mit Beispielen, damit es einfach greifbarer wird. Also, erster Punkt. Die Regelaltersgrenze wird ab 2032 an Lebenserwartungen gekoppelt. So heißt es. Regelaltersgrenze ist halt einfach der Eintritt, wann wir in Rente gehen. Auch wieder witzig, ne? Ab 2032, wir haben jetzt 2026, also alles, worüber wir reden, fängt dann erst in, ja, 6 Jahren an. Ist auch immer so witzig. Warum nicht jetzt? Aber egal. So, also 2 Drittel des Lebenserwartungsgewinns fließen ins Arbeitsleben und 1 Drittel in die Rentenzeit. Ja, bedeutet, die sagen jetzt nicht pauschal, okay, jetzt müssen wir bis 67 arbeiten und bald ab 70, sondern die machen das halt immer abhängig von der Lebenserwartung des Jahrgangs. Also zum Beispiel, stellt euch vor, ein Jahrgang lebt im Schnitt ein Jahr länger als die Generation davor. Also 12 Monate. Nach dieser Formel bedeutet das, dass rund 8 Monate man mehr arbeiten muss, ne, 2 Drittel von den 12 Monaten, aber immerhin 4 Monate mehr Rente als die Generation vorher. Konkret laut aktuellem Fahrplan, wer 1964 geboren ist, geht weiterhin mit 67 in Rente, also keine Änderung. Und ab Jahrgang 1965 steigt es gestaffelt, ungefähr einen Monat alle 2 Jahre, bis maximal 67 Jahre und 6 Monate im Jahr 2041 erreicht sind. Ja, typisch, ne? Man kann es ja nicht komplizierter machen, aber ich hoffe, das ist klar geworden. Also letztendlich wird immer wieder geguckt, wie hoch erhöht sich die Lebenserwartung des Jahrgangs und dann, genau, wird das halt eben so aufgeteilt und staffelungsmäßig, ja. Das ist jetzt kein Sprung, wie gesagt, sondern ein sehr langsames Hochschrauben, ne? Aber wer heute Anfang 20 ist, wird wahrscheinlich real erst mit 68 oder später in Rente gehen, wenn man die Formel über Jahrzehnte weiterdenkt. Das ist so der Punkt. Die zweite Maßnahme ist ein Ende der abschlagsfreien Rente mit 63. Ja. Was das für Betroffene konkret bedeutet, mache ich jetzt mal eine Abschlagsrechnung. Also aktuell gilt 0,3% Abzug pro Monat, den man früher in Rente geht. Ja, also wer mit 63 statt mit 67 aufhört, verliert also 48 Monate mal 0,3%. Da verzichtet man auf 14,4% dauerhafte Rentenkürzung bis ans Lebensende. Bei einer Rente von, sagen wir, 1500 Euro brutto sind das über 200 Euro weniger. Jeden Monat für den Rest deines Lebens. Na, und aktuell ist die Grenze für diese abschlagsfreie Variante mit 45 Beitragsjahren sowieso gestaffelt. Ne? Also man kann abschlagsfrei, ohne diese 0,3% Abschlag zu zahlen, kann man aktuell nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei ohne Kürzungen in Rente gehen und das wird abgeschafft. Ja. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell kann man, wie gesagt, nach den 45 Beitragsjahren einfach raus und einfach in die Rente und das wird halt so nicht mehr möglich sein. Ja, und das ist natürlich für die extrem ärgerlich. Ja, die jetzt quasi gerade kurz davor sind, ne, zum Beispiel 44 Beitragsjahre gesammelt haben, ne, und könnten nächstes Jahr eigentlich abschlagsfrei gehen und ja, die kriegen natürlich einen richtigen Dämpfer, geht dann halt jetzt nicht, ne? Weil gleichzeitig, da sind wir beim dritten Punkt, es wird trotzdem eine Möglichkeit geben, früher in Rente zu gehen, aber weiterhin mit diesem 0,3% Abschlag. Ja, weil bisher war das ja auch so. Man hätte ja auch schon, ne, man kann ja früher in Rente bis jetzt gehen, aber man zahlt halt jeden Monat 0,3% ja diesen Abschlag, um dann zu gehen, wenn man diese 45 Beitragsjahre nicht frei hat. Ne? Weil wenn man die jetzt einfach nicht hat, man will aber schon trotzdem früher in Rente gehen. Wie gesagt, geht das mit diesem 0,3% Abschlag. Ne? Und das ändern die jetzt auch, dass man früher in Rente gehen kann. Mit mindestens 35 Beitragsjahren, so wie es jetzt auch schon gab. Aber nicht mehr mit 63, sondern frühestens mit 64. Ja, Beispiel, wer mit 35 Beitragsjahren vorzeitig geht, zahlt schon jetzt Abschläge. Bisher ab 63 möglich, macht bei 4 Jahren vor der Regelaltersrente 14,4%. Künftig darf man frühestens mit 64 gehen, dann sind es nur noch 3 Jahre Differenz und rechnerisch rund 10,8% Abzug. Klingt erstmal nach weniger Abzug, aber man muss ja auch ein Jahr länger arbeiten, um überhaupt an den Punkt zu kommen. Ne? Und ja, wen das besonders hart trifft, sind dann natürlich Menschen in körperlich fordernden Jobs, ne? Bau, Pflege, Handwerk, die oft schon mit 63 am Limit sind und jetzt ein Jahr weniger Flexibilität beim Ausstieg haben. Ne? Oh Gott, während ich so erzähle, frage ich mich so, ist das überhaupt alles verständlich? Es ist alles einfach so typisch Bürokratie und es ist auch für mich schwierig, das auch einfach mal so verständlich rüberzubringen. Ne? Aber nochmal ganz kurz einfach. Diese Option, dass man abschlagsfrei mit 45 Beitragsjahren, wo man in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt hat, diese Option, dass man grundsätzlich vor der normalen Regelaltersrente in Rente gehen kann, ohne quasi was von seiner Arbeit in Rente abzugeben, fällt komplett weg. Es gibt null Möglichkeit. Es gibt nur noch die Möglichkeit dann, wenn man ab 64 ist dann der frühestmöglichste Zeitpunkt, an seine gesetzliche Rente zu kommen. Aber jeden Monat, den man früher in Rente geht, als eigentlich diese Regeleintrittsrente, muss man 0,3% jeden Monat abziehen. Und das sind dann eben ungefähr diese 14,4%. Beziehungsweise dann nur noch diese 10,8%, also sagen wir einfach mal 11%, die man auf die Rente verzichtet und dafür darf man dann in Rente gehen. Hat aber dann auch ein Jahr länger eingezahlt. Ja. Dann der vierte Punkt ist eine Erwerbstätigenversicherung halt auch für Selbstständige. Ja, heißt nichts anderes, als dass auch weitere Berufszweige, die aktuell nicht in die deutsche Rentenversicherung einzahlen müssen, dann auch demnächst einzahlen müssen. Also mehr heißt das auch nicht. Dazu komme ich aber gleich nochmal, weil das habe ich jetzt in so einen separaten Block gepackt, weil ich das auf jeden Fall ganz, ganz interessant finde für alle, die ja vor allem auch überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, weil ja, neue Selbstständige sollen künftig halt eben ohne diese Wahlmöglichkeit einzahlen müssen und bestehende dürfen sich aber das aussuchen. Deswegen, wie halt auch jetzt, ne? Also sag ich mal, wenn diese Reform würde mich nicht betreffen, aber alle, die sich halt neu selbstständig machen. Ja, dann, das fand ich auch noch ganz interessant, ist das wieder so ähnlich wie die betriebliche Altersvorsorge, das soll das jetzt nicht ersetzen, aber eine gesetzliche Kapitalrente soll kommen, 2% zusätzlich. Das bedeutet, also vom Bruttogehalt automatisch, ne? Also stellt euch ein Bruttogehalt von 3000 Euro vor und 2% davon sind dann in dem Fall 60 Euro, hälftig geteilt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ne, das heißt, ihr würdet also zusätzlich rund 30 Euro im Monat aus eigener Tasche einzahlen, on top zum normalen Rentenbeitrag. Und das Geld wird dann am Kapitalmarkt angelegt und ja, nicht umlagefinanziert wie die normale Rente. Ja, bedeutet sowas Ähnliches wie bei einer betrieblichen Altersvorsorge. Da ist es ja auch schon so, dass ein Teil von deinem Brutto ja auch in eine betriebliche Altersvorsorge gepackt werden kann, das dann vom Brutto abgeht. Dadurch hast du Steuer- und Sozialversicherungsersparnisse. Und so ähnlich ist das auch, nur wenn ich das jetzt so verstehe, soll das Pflicht werden. Ja, und da wäre halt auch interessant, ob ist es auch überhaupt möglich umzusetzen für Selbstständige oder nicht. Also es bleiben trotzdem noch Fragen und Details offen. Das soll ja alles dann 2026 jetzt noch kommen. Aber grundsätzlich vom Prinzip her gut, ja, eine Erweiterung quasi zu dem, was es jetzt eigentlich noch gibt. Genau. Und natürlich auch ein Haken. Ja, gibt es immer auch bei staatlich geförderten Produkten. Das wissen alle Frauen, die bei mir in der Beratung sitzen. Deswegen vermittle ich auch sehr gerne die ETF-Rentenversicherungen, die einfach frei von jeglichen Förderungen sind und letztendlich am flexibelsten dann auch sind, am günstigsten und wo man auch am wenigsten Steuern drauf zahlen muss. Denn immer wenn du halt eben irgendwo eine Förderung bekommst, ist es auch so, dass man dann meistens auch Sozialversicherung und auch Kapitalertragssteuer darauf, was da rauskommt, zahlen muss. Ja, das heißt, ein gutes Stück der erhofften Mehrrendite wird direkt wieder ja wegbesteuert. Ne? Da fragen sich einfach gerade viele Fachleute, wie viel am Ende dadurch dann wirklich übrig bleibt. Ne? Genau, weil das ist irgendwie so ein Ding. Ne? Immer wenn, also es wirklich, ich kenne bisher noch kein Produkt, wo einfach der Staat fördert, aber später diesen Teil, was er befördert hat, dann nicht versteuern und wo man keine Sozialversicherung drauf zahlen muss, ja. Deswegen, ja, genau. Ne, es gibt immer einfach zwei Seiten, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass Überlegungen angestellt werden und vor allem alles auch mit dem Kapitalmarkt. Im Kapitalmarkt sind ja auch ETFs und Fonds einfach mit gemeint. Und das ist schon eine gute Entwicklung, sei es beim Altersvorsorgedepot als auch jetzt bei dieser zusätzlichen Kapitalrente. Genau, und dann jetzt noch so ein letzter Punkt. So ein Nachhaltigkeitsfaktor wird verschärft. Stellt euch eine Wippe vor, auf der einen Seite die Zahl der Rentner, auf der anderen die Zahl der Beitragszahler. Und je mehr sich das Verhältnis zugunsten der Rentner verschiebt, desto stärker bremst dieser Faktor künftige Rentenerhöhungen ab. Es war die letzten Jahre quasi ausgeschaltet und jetzt wird er wieder, ja, schärfer eingestellt. Na, wichtig, es gibt weiterhin die Garantie, dass Renten nominal nicht sinken, ne, aber sie steigen künftig langsamer, als die reine Lohnentwicklung vermuten ließe. Finde ich ja auch gut, dass einfach, ne, weil wenn jetzt, ja, sage ich mal, immer die Renten ja viel stärker erhöht werden, als Geld auch irgendwie reinkommt oder die Leute einzahlen können, ist es ja dann auch irgendwann im Ungleichgewicht. Ne? Also deswegen finde ich so eigentlich, ja, ganz gut. Ja, und der Rest des 33-Punkte-Pakets ist eher so das Kleingedruckte. Aber fürs Gesamtbild trotzdem wichtig. Ne? Aber da geht es um mehr Transparenz. Zum Beispiel soll künftig regelmäßig eine neue Kennzahl veröffentlicht werden. Die Nettoersatzquote, also wie viel vom letzten Nettogehalt wirklich als Rente ankommt und nicht nur das abstrakte Rentenniveau. Ja, die digitale Rentenübersicht, ne, die zum Beispiel aktuell nur 0,6% der Bürgerinnen und Bürger überhaupt nutzen soll, deutlich nutzerfreundlicher werden. Zum Vergleich, Dänemark ist uns da 20 Jahre voraus. Ne? Dann geht es um sozialen Ausgleich, Freibeträge in der Grundsicherung für alle, die eingezahlt haben, ein Ende der Zwangsverrentung von Langzeitarbeitslosen, mehr Beratung gegen verdeckte Armut und um mehr Fairness beim Einzahlerkreis. Ne? Auch Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Vorstände von Aktiengesellschaften sollen künftig einzahlen. Ja, dazu kommen viele kleinere Stellschrauben wie die Einschränkung des Altersteilzeit-Blockmodells oder eine effizientere deutsche Versicherung als Behörde. Ja, kein einzelner Punkt ist ein Kracher, aber in Summe zeigt es, das Ganze ist wirklich als ein zusammenhängendes Paket gedacht und nicht nur als, ja, Rosinenpickerei. Ne? Ja, was hat die Regierung sich dabei gedacht? Ja, und was heißt es wirklich für uns? Das ist so, ja, die Frage, ne? Weniger Beitragszahler, mehr Rentner, sinkendes Niveau, ne? Die Antwort der Politik ist da ein Dreiklang, ne? Heißt länger arbeiten, breiter einzahlen, ne? Also mehr Berufsgruppen mit reinholen, ja, und zusätzlich Kapital gedeckt sparen. Was heißt das jetzt für uns? Also, wer heute unter 45 ist, sollte real mit einem Renteneintritt jenseits der 67 planen. Nicht mehr mit 67 als fixes Datum. Ja, ne? Die, die jetzt eigentlich außen vor waren, wie Selbstständige, aber auch Minijobber, weil da überlegt man auch, die Minijobber halt auch einen Teil in die deutsche Rentenversicherung mit einzuzahlen, damit es auch da diese Lücken nicht gibt. Ne? Also bisher können Minijobber privat vorsorgen und Selbstständige, die sind nicht verpflichtet und das soll halt einfach geändert werden. Ja, genau, ein Teil eures Gehalts, diese 2%, werden künftig verpflichtend an den Kapitalmarkt, ne? Mit Chance, aber auch Risiko natürlich, ne? Angelegt. Für alle nichts mehr Neues, die sowieso auch schon eine betriebliche Altersvorsorge haben, also obwohl das ja zusätzlich wäre. Ja, und man hat jetzt mal in dieser ganzen Rentenreform von irgendwem gehört, das Ziel ist es wirklich 70% Nettoersatzquote. Ja, das heißt, dass man dann wirklich ein Rentenniveau von 70 hat, wo man jetzt gerade 48 hat. Und da sagen aber auch Fachleute, das ist unglaublich unrealistisch. Also, wenn wir irgendwie in die Nähe von wirklich 50% haben, dann wäre es schon super. Ne? Also, das ist da wirklich total unrealistisch. Ne, dass man da irgendwann 70% vom letzten Netto hat. Also wäre schön, aber ja. Und eine Kritik an der ganzen Sache ist, dass man wahrscheinlich jetzt erstmal mit Selbstständigen und Minijobber, dass man die ja mit reinnimmt, aber zum Beispiel Beamte nicht. Ja, und da ist natürlich hier lese ich jetzt einfach mal ein Zitat vor aus so einem Rentenblock. Ne? Hier, ein Leser rechnete vor, dass Pensionäre, also Beamte, die in Pension sind, im Schnitt 3.416 Euro Bruttopension bekommen, während gesetzliche Versicherte im Schnitt bei 1.718 Euro brutto landen. Ne? Also fast das Doppelte, was Beamte haben. Ne? Die Zahl exakt stimmt oder nicht, ne? Aber das Grundgefühl, wir zahlen alle mit ein, aber halt ungleich, ja, zieht sich gerade durch extrem viele Reaktionen. Ja, und da ist halt einfach auch die Frage, warum werden Beamte nicht mit einbezogen, obwohl doch alle Erwerbstätigen einzahlen sollen. Es ist ja diese Erwerbstätigenversicherung, die ja auch, sag ich mal, ne, als ersten 6 Punkte genannt sind. Ne? Das heißt ja letztendlich, wie gesagt, Minijobber sollen einzahlen, auch Regierungsbeamte oder was auch immer, alle irgendwie außer Beamte. Ja, und das erklärt die Kommission auch, ne? Also ist natürlich ein Idealbild, ne? Wenn die Beamten mit einzahlen sollen, so von wegen wirklich alle in einen Topf. Aber wahrscheinlich konkret angepackt wird es nicht. Und der Grund ist das sogenannte Alimentationsprinzip aus dem Grundgesetz. Der Staat muss Beamte lebenslang standardsgemäß versorgen. Das ist verfassungsrechtlich verankert und deshalb halt ein riesiger politischer und juristischer Kraftakt. Ne? Zum Vergleich wird oft Österreich genannt. Die haben ihre Beamten innerhalb von 30 Jahren erfolgreich in ein gemeinsames System überführt. Ja. Und das zeigt, unmöglich ist es ja nicht, nur politisch aktuell nicht gewollt. Ja, dann halt einfach noch andere Fragen, die ich jetzt einfach mal vorlese, die Leute wirklich beschäftigen. Ja, und zwar, ich bin kurz vor der bisherigen Grenze. Zählen meine Beitragsjahre jetzt nicht mehr. Doch, die Jahre selbst zählen weiter. Es ändert sich nur, ab wann man abschlagsfrei dann gehen kann. Ne? Aktuell wird politisch heftig um eine Übergangsfrist gestritten, ne? Noch, aber ist halt alles noch nicht final entschieden. Ne? Also, wer also kurz davor steht, sollte die Entwicklung wirklich genau verfolgen. Ja. Weil jetzt heißt es ja eigentlich nur, dass man halt später abschlagsfrei mit mindestens 35 Jahren oder dann halt wirklich gar nicht mehr abschlagsfrei gehen kann. Ja, und jetzt natürlich auch noch so Fragen wie, wird mein Geld jetzt riskant an der Börse verzockt? Nein, natürlich nicht. Nur der neue 2% Kapitalrentenanteil ist kapitalmarktbasiert. Nur eure normale Rente bleibt wie gehabt umlagefinanziert. Aber wer die Kapitalrente am Ende verwalten soll, ist natürlich auch noch offen. Ne? Im Gespräch sind es die Bundesbank oder sogar auch der Atommüllentsorgungsfonds Kenfo. Also das zeigt, wie unfertig dieser Teil des Konzepts noch ist. Ne? Aber wenn, dann nur diese 2%, die von deinem Brutto abgehen sollen, nur die wären Kapital am Kapitalmarkt oder auch das Altersvorsorgedepot. Ne? Also eher so zusätzliche Beiträge und nicht die grundsätzlichen Beiträge an der deutschen Rentenversicherung. Das bleibt weiterhin umlagefinanziert. Genau, ne? Jetzt nochmal die Frage wegen der Selbstständigkeit. Muss ich als Selbstständige jetzt bald zwangsversichert werden? Kurz, ja, ne? Aber trotzdem differenziert, nur neue Selbstständige ab einem noch festzulegenden Stichtag. Ohne Wahlmöglichkeit. Ne? Also wer schon selbstständig ist, bekommt ein Opt-out-Recht, ne? Also ganz ohne Begründung. Genau darauf gehe ich jetzt nochmal tiefer ein. Ich mache jetzt einfach nochmal so ein bisschen den Unterschied klar zwischen Selbstständige und Angestellte, weil ich sage jetzt einfach mal so, ich will da wirklich nicht einzahlen und ich muss ja dann auch nicht einzahlen, wenn ich jetzt, ich bin ja schon selbstständig, ja. Auf der anderen Seite fühle ich mich so schlecht, wenn ich das sage, weil ich verstehe das, dass das System nur gestärkt werden kann, wenn wirklich mehr oder alle einzahlen, ja, macht ja auch Sinn. Das Problem ist, dass das System ja trotzdem scheiße bleibt. Ja, das heißt, ich zahle einfach nur mehr ein, aber ich kriege ja trotzdem genauso wenig raus. Ja, ich zahle dann perspektivisch 20% meines Einkommens, kriege aber nur 50% meines Nettos daraus. Und sage ich mal, Angestellte zahlen ja wenigstens nur 50% der Beiträge, die in die deutsche Rentenversicherung geht, aber Selbstständige zahlen ja den kompletten Anteil. Und dann werde ich verpflichtet, in ein System einzuzahlen, wo ich ja von vornherein weiß, der zahlt nur 50%, aber ich zahle auch mehr ein als ja jeder Angestellte. Also jeder Angestellte zahlt ja wenigstens auch nur die 50% und kriegt 5% des Nettos, sag ich mal. Aber Selbstständige zahlen 100% und kriegen dann nur 50. Also es ist wirklich von Anfang an so Geldverbrennerei, weil ich ja jetzt schon weiß, als Altersvorsorge-Expertin, sage ich jetzt mal, dass ich ja auch viel weniger Beitrag zahlen muss, zum Beispiel in eine private Vorsorge wie die ETF-Rentenversicherung. Viel weniger Beitrag möglich, um 100% meiner Rentenlücke zu schließen. Also man ist einfach effizienter, wenn man sich das selbst aussuchen kann. Und gleichzeitig verstehe ich aber, dass man irgendein System auch schaffen muss, wo alle auch irgendwo einzahlen. Nur am liebsten wäre mir, und das ist aber auch alles so unrealistisch, dass man wirklich mal nochmal alles komplett neu aufarbeitet. Aber wie soll das gehen von jetzt auf gleich? Es ist alles einfach so. Ach, so. Aber ich versucht nochmal euch da so ein bisschen mitzunehmen. Also stellt euch vor, ihr verdient als Selbstständige 4.000 Euro brutto im Monat und ein Angestellter mit demselben Gehalt zahlt ja nur die Hälfte des Rentenbeitrages. Der Arbeitgeber übernimmt den Rest. Als Selbstständige zahlt ihr den kompletten Satz aus eigener Tasche. Bei aktuell 18,6% wären das rund 744 Euro im Monat. Allein für die Rente. Und laut Kommissionsprognose steigt dieser Satz bis 2040 ja auch auf diese 21,1%. Ne? Also wären das dann schon über 840 Euro monatlich nur für die gesetzliche Rente. Ja, und oft haben Selbstständige ja mehr als 4.000 Euro brutto. Ne? Also je nachdem, wie man sich da aufstellt und was man macht. Aber überleg mal, 48 Euro bist du einfach verpflichtet und hast ja dann trotzdem noch 50% offen. Also wenn du das einzahlst, kriegst du ja gerade mal plus minus 50% deines gewohnten Nettos. Ja, das heißt, du musst dazu noch mal. Also wie viel soll man denn verdienen? Weißt du, hast du noch Krankenversicherung, hast du grundsätzlich noch. Also dann lohnt sich irgendwann dann gar keine Selbstständigkeit mehr. Das wird ein Riesenpunkt. Ne? Das heißt, diese Rechnung, volle Kosten, aber nur anteiliger Ertrag ist genau der Punkt, der in Foren, ja, und Kommentarspalten am häufigsten als ungerecht empfunden wird. Ne? Ja, bei gleichem Brutto, gleiche Rente, aber doppelter Beitrag. Ja, das kann ich mir wirklich einfach nicht vorstellen. Das ist ungerecht. Ja. Dann sagen die halt, ja, aber für diese 840 Euro hast du ja dann auch noch Erwerbsminderungsrente und Witwenrente und Hinterbliebenenrente und Reha und Präventionsleistungen und so weiter. Und dann sagen die, das geht ja alles ohne Gesundheitsfragen, bla 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 bla. Aber ja. Aber auch das zahlen die ja nicht zu 100%. Also die wollen jetzt letztendlich ja darüber hinaus, dass wenn du nicht mehr arbeiten kannst, du dann die Erwerbsminderungsrente zum Beispiel bekommst. Ja, aber da kriegst du ja auch im Worst, 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 Worst Case-Szenario, und da darfst du wirklich nirgendwo mehr arbeiten können, kriegst du ja nur 30% von deinem Brutto. Also wenn du Glück hast, 30%. Das heißt, das meine ich damit mit diesem System. Also wenn sich an den Leistungen auch komplett was ändert und das alles mal ein bisschen mehr gezahlt wird von der deutschen Rentenversicherung, da bin ich auch bereit, mehr einzuzahlen. Aber das ist doch kein Pro-Argument, wenn die sagen, ja, aber für diese 840 Euro kriegst du eine Erwerbsminderungsrente. Ja, du musst aber trotzdem noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung zusätzlich abschließen, weil sonst reicht es ja wieder nicht. Weißt du? Ja, du zahlst ein, kriegst nur 50% in deiner Rente. Ja, du zahlst hier einen, die Erwerbsminderungsrente, kriegst aber nur 30%. Ja, bringt doch nichts. Dann überlegt euch doch mal was Ganzheitliches, wo es nicht schon wieder heißt, ja, aber da ist eine Lücke und da musst du was zuzahlen und da nur 50%. Das ist ja das, was die Leute nervt. Ne, die zahlen da viel ein und trotzdem heißt es am Ende des Tages, du musst noch zusätzlich was machen. Aber deswegen finde ich das ein besteuertes Pro-Argument dafür. Na. Also, es ist einfach da gerade noch ein Zeitfenster, ne? Also, solange ihr vor dem noch festzulegenden Stichtag euch selbstständig macht oder schon selbstständig seid, gehört ihr zu diesen Bestandsfällen, ne? Mit diesem Opt-out-Recht. Ja, das Gesetz soll aber schon Ende 2026 stehen. Also der Moment, sich zu informieren und gegebenenfalls schon vorzusagen, ist also eigentlich jetzt und nicht erst, wenn es beschlossen ist. Ja, also da bin ich ganz ehrlich. Also wenn ihr wirklich konkret vorhabt, euch selbstständig zu machen, dann wartet da auf gar keinen Fall mit. Dann geht jetzt zum Gewerbeamt und meldet euer Gewerbe an. Also auf jeden Fall. Also nur so seid ihr davon befreit. Würde ich auf jeden Fall machen. Das sage ich jetzt auch allen, die ich kenne. Ne, weil manchmal ist das ja einfach ein Gedanke, mit dem man spielt. Und ich meine, eine Gewerbeanmeldung kostet ja auch kaum was. Also es ist ja kein großer Aufwand, da jetzt eben zum Gewerbeamt gehen, eine Selbstständigkeit aufzunehmen. Okay, man sollte vielleicht wissen, womit, ne? Ja, also bevor ich jetzt hier tolle Tipps mache, halte ich jetzt mich mal ein bisschen zurück. Aber grundsätzlich versteht ihr, glaube ich, den Punkt, wenn das wirklich feststeht, man denkt da dran, ne? Es ist wirklich etwas, ja, womit man liebäugelt, in die Selbstständigkeit zu gehen, dann meldet. Macht das auf jeden Fall jetzt. Man gehört ihr zu den Bestandsfällen. Ja. Ja, wie gesagt, man weiß es ja auch noch nicht zu 100%, aber es sieht schon stark danach aus, dass viel, viel, viel davon umgesetzt wird. Ja. Und ja, dann halt eben einfach noch kurz eine Brücke schlagen zur privaten Vorsorge. Also jetzt sage ich einfach mal die ETF-Rentenversicherung, ne, die wird trotzdem noch relevant sein. Also es bleibt genauso wichtig. Ganz egal, was jetzt alles rauskommt, trotzdem wichtig vorzusorgen. Ob es dann mit so einem Altersvorsorgedepot ist oder auch wirklich mit so einer ETF-Rentenversicherung, das muss dann jeder auch im Einzelfall prüfen. Das kommt ja auch ganz stark auf die berufliche Lage an, an die Lebenssituation, das Alter, Einkommen, ne? Was wirklich ganz egal, wie diese Pflicht am Ende genau aussieht, die gesetzliche Rente bleibt für uns Selbstständige ja bestenfalls. Aber auch für Angestellte, ne, einfach ein Grundgerüst, ne, kein Lebensstandardersatz, ne. Deshalb bleibt eine zusätzliche selbstkontrollierte Vorsorge trotzdem Pflichtprogramm, ne. Zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung. Und ja, der Charme dabei ist ja auch, weil wenn man schon ein System hat, wo man sehr unflexibel ist, ne, ihr behaltet halt die Flexibilität, ne, auch unregelmäßig einzuzahlen, wie es zu eurem schwankenden Einkommen passt. Und ja, könnt je nach Vertrag von steuerlichen Vorteilen in der Auszahlungsphase profitieren. Ne, Stichwort Halbeinkünfteverfahren, wenn ihr ab 62 und nach mindestens 12 Jahre Laufzeit halt eben euch Geld auszahlen lasst. Ne, ein reines ETF-Depot ohne Versicherungsmantel ist halt flexibler, aber ihr zahlt die volle Abgeltungssteuer auf die Gewinne. Ne? Für viele Selbstständige lohnt sich am Ende eine Mischung aus beiden. Ne? Das habe ich auch. Ich habe ein ETF-Depot und eben eine ETF-Rentenversicherung. Aber das Wichtigste ist halt, gar keine private Vorsorge zu haben, ist angesichts dieser Zahlen einfach wirklich keine Option. Weil das muss ich halt auch sagen, das ist halt aktuell ein Nachteil für Selbstständige. Also es ist halt eben die größte Chance für dich als Selbstständige privat vorzusorgen und nicht in das System einzuzahlen, das hatten wir gerade. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein ganz, ganz großes Risiko für Leute, die sich nicht drum kümmern. Ne? Also ich verstehe schon, dass die Bundesregierung Selbstständige auf irgendeine Art und Weise verpflichten möchte oder auch irgendwo muss, ne, weil wenn jetzt, sag ich mal, irgendein selbstständiger Mann oder auch Frau sich das wirklich das Thema einfach sich nicht drum kümmert, ja, weil es keine Pflicht ist, ja, dann steht diese Person da, ne, weil die hat keinen Cent in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt und geht aber ja irgendwann in Rente. Ne, also, wie gesagt, das ist, ich verstehe es, wie gesagt, schon, aber irgendwo, weil ich mich da so auskenne, tut es einem im Herzen weh, wenn man so viel Geld da einzahlt und weiß aber, ja, man kriegt da nicht viel mehr raus, ne? Also gucken, was die sich da irgendwie einfallen lassen, ne? Ja, deswegen unbedingt drum kümmern. Also als jetzige Selbstständige sowieso, also jede selbstständige Person muss sich darum kümmern. In den ersten Gründungsjahren kann ich ja vielleicht noch verstehen, ne, aber wenn du mindestens 2 Jahre selbstständig bist, solltest du dich auf jeden Fall um die Altersvorsorge gekümmert haben. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann wirklich in Zukunft für alle Selbstständige aussieht. Aber nochmal Fazit, vorgesorgt werden muss trotzdem. So, boah, ein Brocken, ne? Das ist ein Brocken. Aber es geht leider weiter. Was ist mit der deutschen Rentenversicherung? Jetzt kommt es zur gesetzlichen Krankenversicherung. Teil 2. Die GKV-Reform. Auch hier steckt eine Kommission dahinter, die Finanzkommission Gesundheit. Eingesetzt von Gesundheitsministerin Nina Wagen. Und der Grund war nämlich auch der GKV, gesetzliche Krankenversicherung. Droht 2027 eine Finanzlücke von 15 Milliarden Euro und bis 2030 sagt man sogar über 40 Milliarden. Ne? Also da ist halt eine Finanzlücke mit gemeint, dass dass 40 Milliarden Euro quasi aus unseren Steuergeldern dazugezahlt werden muss in das System, damit das überhaupt tragbar ist. Und das daraus entstandene Gesetz, das GKV-Beitragsstabilisationsgesetz, das sind immer so geile Namen, wurde am 10. Juli, ja, 2026 beschlossen. Also das, was wir gesagt haben jetzt, das ist auf jeden Fall schon beschlossen und greift größtenteils ab dem 1. Januar 2027. So, dann nehme ich jetzt auch mal ein paar Punkte. Und zwar einmal ein Vergütungsdeckel für Ärzte, Kliniken, Apotheken und Pharmaindustrie. Vergütungen dürfen künftig nicht schneller steigen als die Löhne allgemein. 2027 bis 2029 sogar mit einem Prozentpunktabschlag. Praktisch heißt das, die Ausgabenseite wird gedeckelt, nicht mehr nur die Einnahmenseite hochgeschraubt. Dann die Zuzahlung bei Medikamenten. Ne, steigt von 5 Euro auf 7,50 € pro Rezept. Und der jährliche Zuzahlungsdeckel von 10 Euro auf 15 Euro. Für chronisch Kranke mit vielen Rezepten im Jahr macht das spürbar mehr aus als für halt eben Gelegenheitspatienten. Genau. Dann auch der Zahnersatz. Der Festzuschuss sinkt von 60% auf 50% der Regelversorgung, außer man kann eigene Vorsorge nachweisen mit so Bonusheften oder sowas. Ne? Dann bleiben die 60%. Aber konkretes Beispiel, bei einer Regelversorgungskosten von zum Beispiel 2000 Euro wären das ja statt 1200 Zuschuss künftig nur noch 1000 Euro. Ne? Also 200 Euro mehr Eigenanteil dann. Außer man hat halt eben ja entweder regelmäßige Check-ups, ne, beim Zahnarzt oder man hat vielleicht auch eine Zahnzusatzversicherung, weil die deckt ja dann trotzdem auch die Differenz ab. Genau, dann die Versicherungspflichtgrenze steigt außerordentlich stark von 77.400 Euro auf voraussichtlich rund 84.600 Jahresbrutto. Ja. Das ist letztendlich ja für Angestellte die Grenze, ab wann man sich privat versichern lassen kann. Und die steigt halt, um es natürlich so unattraktiv wie möglich zu machen, in die private zu gehen. Oder was heißt unattraktiv zu machen, sondern immer schwerer in die private zu gehen, weil die diese Grenze immer höher setzen, sodass am besten Angestellte, die mit hohem Einkommen, am liebsten in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben und nicht sich privat versichern. Ja. Und das ist zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt gerade 2026 80.000 Euro brutto verdient hast als Angestellte, dann könntest du ja jetzt theoretisch in die private Krankenversicherung wechseln, weil du über dieser Versicherungspflichtgrenze verdienst. Aber weil die das ja ab 2027 dann hochsetzen, musst du halt schon knapp 85.000 Euro verdienen, um in die private Krankenversicherung wechseln zu können. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Man kann sich da auf jeden Fall überlegen, dass wenn man wirklich jetzt auch schon über 85.000 oder so zahlt, wirklich schon in private Krankenversicherung zu wechseln. Ne? Weil es kommen immer mehr ja, Streichungen von den Leistungen. Ne? Na, das ist man ja bei der privaten schon besser aufgestellt, aber das ist jetzt auch, wie gesagt, sehr schnell gesagt, dann muss man schon sehr individuell betrachten. Genau. Und vor allem gerade hier so diese Ehepartner, Ehepartnerin mit Versicherung, diese Familienversicherung wird für viele Fälle eingeschränkt. Ne? Ab 2028 soll ein Zuschlag von 2,5% auf das Einkommen des erwerbstätigen Partners fällig werden, wenn der andere Partner mitversichert ist, aber kein Kind bzw. kein kleines Kind hat oder nicht pflegt oder erwerbsgemindert ist. Ne? Betrifft laut Schätzung rund 2,46 Millionen Haushalte. Also dieser Zuschlag soll dann nur für Leute gehen, die zum Beispiel dann keine Kinder haben und halt eben keine Ausrede in dem Sinne, warum sie nicht in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Weil wenn man jetzt einfach nur nicht arbeitet und das hat keinen Grund, jetzt sie pflegt keinen Angehörigen, sie pflegt keine Kinder oder ist für die Care-Arbeit zu Hause, ne, oder ist, wenn die jetzt erwerbsgemindert ist, dann, ne, geht das ja natürlich auch nicht. Ne, also wirklich, wenn man einfach so nicht arbeitet und über dann den Partner mitversichert ist, dann sollen diese 2,5% zusätzlich kommen. Ja, wenn man aber Kinder hat, wie oder jemanden pflegt oder erwerbsgemindert ist, dann nicht. Ne, dann kann man familienversichert bleiben. Ja. Genau. Ja. Und grundsätzlich werden einfach auch ein paar Leistungen gestrichen. Ne, so, da kann ich jetzt nicht alles aufzählen, aber auch zum Beispiel Homöopathie. Homöopathie. Und von dieser gesamten Einsparsumme kommen rund 69% von den Leistungserbringern. Ja, also da spart man quasi bei Ärzten, Kliniken, Apotheken, Pharmaindustrie und nur ein kleiner Teil, etwa 15%, direkt von den Patienten über höhere Zuzahlungen und so weiter. Und die Regierung betont deshalb, das sei das Gegenteil von einseitig. Ne, die Ärzteverbände sehen das naturgemäß natürlich anders und sprechen von einem bitteren Tag für Patienten. Auch da wird es nie irgendwas geben, wo alle irgendwie pari mit sind. Ich kann das selber, wie gesagt, auch jetzt gar nicht einordnen. Ich sage es wirklich einfach nur sachlich, was ich da für euch recherchiert habe. Weil ich finde es manchmal ganz schwierig, das komplett einzuordnen in die Gesellschaft. Ja, es ist einfach notwendig. Und das sind die ersten Schritte. Ja. So. Jetzt nochmal so, weil hier ist ja so ein bisschen die Frage, ja, lohnt es sich jetzt quasi in die private Krankenversicherung zu wechseln? Weil es gibt nur eine Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung und das ist die private Krankenversicherung. So, ab wann es möglich ist für Selbstständige direkt und für Angestellte eben über dieser Versicherungspflichtgrenze. Ne? Ich mache jetzt einfach mal hier eine kleine Beispielrechnung, ne, unter der Frage, lohnt sich jetzt schon der Wechsel? Also, für Angestellte gibt es hier tatsächlich ein hartes Zeitfenster. Wer 2026 zum Beispiel 80.000 brutto verdient, liegt über der aktuellen Pflichtgrenze von 77.400 und kann noch wechseln. Ab 2027 liegt die neue Grenze aber bei rund ja, 84.600. Derselbe Angestellte mit denselben 80.000 läge dann plötzlich darunter und dürfte gar nicht mehr wechseln. Diese Tür schließt sich also zum Jahreswechsel. Ja, also da dann schon noch interessant. Ne? Für uns Selbstständige gilt das nicht eins zu eins. Wir sind an diese Einkommensgrenze ja gar nicht gebunden. Ne? Für uns zählt in erster Linie das Eintrittsalter und der Gesundheitszustand. Und ehrlich gesagt ist die PKV für Selbstständige oft schon heute rechnerisch sehr attraktiv oder attraktiver, weil wir in der GKV sowieso den vollen Beitragssatz auf unser komplettes Einkommen zahlen, ganz ohne Arbeitgeberzuschuss. Ne? Also die Selbstständigen, die ich kenne, die nicht in der gesetzlichen sind, haben meistens den Grund, dass das zu teuer war, beziehungsweise weil die halt einfach gesundheitlich schon was haben, dass da auch ein Wechsel gar nicht möglich ist. Ja. Und hier sind halt auch noch ein paar Fragen, die man gestellt hat. Kollabiert die GKV komplett? Nein, aber sie wird spürbar teurer und leistungsgeschwächter. Ist das nur was für Gutverdiener? Für Angestellte ja, für Selbstständige unabhängig vom Einkommen relevant. Also eigentlich nein, ne? Also ist das nur für Gutverdiener. Es geht um alle, die in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. So, eine Sache nämlich, die ich noch ergänzen muss, ne? Also weil ich ja gerade gesagt habe, wenn jetzt jemand 80.000, sage ich mal, verdient, ne, dann kann man ja dieses Jahr noch wechseln, ne? Und dann wird man auch jetzt nicht automatisch nächstes Jahr wieder rausgeschmissen aus der privaten, ne? Also wenn du jetzt angestellt bist und ne, du da gerade irgendwie so ein bisschen zwischenliegst, aber auf jeden Fall über den 77.400 kannst du noch dieses Jahr wechseln in die private Krankenversicherung, weil die neue Regelung oder der neue Beitrag ab 2027 wären dann nicht diese 84.000, sag ich mal, sondern nur 81.000 Euro. Ne, die du dann verdienen musst. Und wenn du da mal ein bisschen abweichst, ein bisschen drunter bist, dann kannst du auch innerhalb von 3 Monaten, kannst du dich quasi so befreien lassen, dass du erstmal in der privaten Krankenversicherung bleibst. Nur wenn du deutlich weniger verdienst, ne, dass dann du wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung musst. Ne? Also wer da Interesse hat, ne, meldet sich auf jeden Fall sehr gerne. Weil mit der privaten Krankenversicherung wirst du dich auf jeden Fall besser stellen vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber man muss sich das natürlich trotzdem gut überlegen, später dann auch bei der Rente. Ne? Wenn du dann später weniger Einkommen hast, hast du trotzdem einen hohen Beitrag von der privaten Krankenversicherung. Hetzt euch da auf jeden Fall nicht. Also nichts sollte man jetzt auf Krampf oder auf Schnelligkeit machen. Das ist nie die Lösung. Ne? Aber wie gesagt, wenn du da wirklich in diesem Zwischenfall bist, melde dich und dann sprechen wir darüber. Und wir würden da nichts übereilen oder überstürzen. Das bringt, wie gesagt, meistens nichts. Ne? Aber ja, da kam auf jeden Fall schon die ein oder anderen auf mich zu. Also es ist, wenn man da wirklich genau von diesen Änderungen betroffen ist es wichtig, sich jetzt zu informieren und nicht, wenn die Gesetzesänderungen durch sind. So, Dann Teil 3. Einfach nur ein kleines Update. Also, es ist jetzt gleich zu Ende. Ihr habt es gleich geschafft. Wegen dem Altersvorsorgedepot. Ne, so ein kleines Update. Weil ich spreche ja schon in der Folge, ich habe ja schon eine Podcast-Folge, die verlinke ich euch in den Shownotes, zum Altersvorsorgedepot gemacht. Da geht's, deswegen gehe ich jetzt nicht auf die Inhalte ein vom Altersvorsorgedepot. Hört euch da bitte die Folge mal an. Sondern ein kleines Update. Ne? So. Genau, also zum Altersvorsorgedepot, das ja die Riester ablösen soll. Ne? Startdatum steht felsenfest fest, 1. Januar 2027. Die eigentliche Zertifizierung der Produkte durch das Bundeszentralamt für Steuern beginnt aber erst im Herbst 26. Aktuell gibt es also noch nichts final Vergleichbares am Markt. Ne? Wer sich schon in Stellung bringt, sind natürlich so Neo-Broker wie Trade Republic, Scalable, Capital, ING oder DKB, gelten als wahrscheinliche Anbieter, haben aber Stand jetzt noch keine konkreten Konditionen veröffentlicht. Die DK Bank kündigt schon Lösungen für Sparkassenkunden an, die Hauck Coburg, die AXA bereiten Angebote im Versicherungsmantel vor. Von der WWK weiß ich das zum Beispiel auch und ich denke mal noch von ganz vielen weiteren. Ja. Nach wie vor ungeklärt ist, wer das staatliche Standarddepot überhaupt verwaltet. Ne, im Gespräch ist die Deutsche Bundesbank, aber auch Details fehlen da komplett. Ne? Also fürs Handeln heißt das, realistisch wird es erst ab Spätherbst oder Winter 2026 konkret vergleichbar. Ne? Bis dahin dranbleiben, aber halt einem auch noch keine überstürzten Entscheidungen treffen. Ne? Und das habe ich ja auch schon in meiner letzten Podcast-Folge gesagt. Es wird auf jeden Fall super, super spannend und es soll wohl auch so ein Vergleichsportal geben, ne? Weil es werden definitiv, so wie sich das anhört, mehrere Produkte geben: einmal vom Staat selbst, von Neo-Brokern, also eher Richtung ETF-Depot und dann aber auch von Versicherern weiterhin Richtung so einer Rentenversicherung eher. Genau, und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was da eben angeboten wird. Ja, ich hoffe, das war alles irgendwie aushaltbar. Ich weiß, es sind immer ganz doofe Themen, aber ich habe mir gedacht, weil die Altersvorsorge-Depot-Folge auch wirklich richtig gut ankam, habe ich mir gedacht, mache ich doch eine weitere Folge dazu, was sich gesetzlich so und politisch verändert. Ja, weil irgendein Sprachrohr, irgendeine Übersetzerin braucht man da teilweise auch dafür. Und ich hoffe, ich habe es irgendwie gut umgesetzt. Gib mir gerne mal eine Rückmeldung, was ich demnächst auch anders machen kann. Aber weil halt auch alles so noch nicht feststeht, ist es für mich manchmal auch schwierig, ne, wie man das so kommuniziert. Aber ich hoffe, das war, wie gesagt, verständlich. Ja, wenn ihr aus dieser Folge eine Sache mitnehmen sollt, dann ja, drei riesige Reformen und ein gemeinsamer Nenner. Ne? Der Staat verteilt Lasten neu und schiebt gleichzeitig mehr Eigenverantwortung Richtung private, kapitalgedeckte Vorsorge. Ja, und für uns Selbstständige heißt das ganz konkret Augen offen halten bei der Rentenpflicht. Jetzt schon in Ruhe, ne? GKV, PKV-Frage durchrechnen und so oder so eine eigene Vorsorge, ob ETF-Rentenversicherung oder bald das neue Altersvorsorgedepot, ist kein Nice-to-have mehr, ne, sondern die Stellschraube, die wir wirklich in unsere eigenen Hand legt. Also, ja, ich hoffe, ich habe euch einen guten Eindruck davon gemacht, was sich verändert, ändert aber von dem Hauptproblem eigentlich nichts. Ja, man muss vorsorgen und wenn da konkrete Sachen sind, biete ich da auch auf jeden Fall Beratungsgespräche an. Also ich werde da ganz, ganz klar alle Möglichkeiten vergleichen für euch in der Beratung. Also wenn jetzt zum Beispiel das Altersvorsorgedepot rauskommt, ne, ob das staatliches Produkt, ETF-Depot-Anbieter oder halt eben Versicherungsmantel, da werde ich komplett unabhängig beraten. Also gar nicht auf Provision, sondern wirklich da auch, dass man für meine Beratung dann zahlt. Ne? Dafür, dass das von mir mal wirklich aufgezeigt wird, was gibt es und was macht am meisten Sinn, unabhängig davon, dass wenn ich ein Produkt vermittle, dann kriege ich eine Provision. Also das wird so nicht sein. Deswegen werde ich auch alle meine Kundinnen, ne, auch darüber informieren, wenn wirklich was Konkretes feststeht. Ja. So, lasst mal ein Feedback da, gerne eine Bewertung und ich freue mich, wenn ihr einen Termin bei mir bucht, um ja Altersvorsorgethemen und andere Absicherungsthemen mit mir zu besprechen. Bis zur nächsten Folge.